Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Heute sprechen wir über ein Thema, das Millionen Frauen betrifft und oft viel zu spät erkannt wird: Endometriose und Kinderwunsch. Rund 10% aller Frauen im gebärfähigen Alter leiden an Endometriose. Und bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch sind es sogar bis zu 50%. Viele wissen lange nicht, dass diese Erkrankung hinter Schmerzen, Zyklusproblemen oder der Unfruchtbarkeit steckt. Darüber sprechen wir heute mit Dr. Med-Julia Tümmers, Endometriose-Spezialistin und Oberärztin im Heilig-Geist-Krankenhaus in Köln. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Tümmers.
Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Frau Dr. Tümmers, was genau ist Endometriose?
In dem Wort Endometriose steckt bereits das Wort Endometrium drin, was der Fachausdruck für die Gebärmutterschleimhaut ist. Das heißt, dass Zellen, die ähnlich der Gebärmutterschleimhaut sind, aber an anderer Stelle im Körper vorkommen. Das ist vor allem Bauchraum am sogenannten Bauchfell, was die Organe von außen auskleidet und kann von da aus auch tiefer in Organe einwachsen oder auch die Eierstöcke mit betreffen, wo es dann zu Endometriosezysten kommt. Eine Besonderheit hat die Endometriose in der Gebärmuttermuskulatur, dann wird sie auch Adenomyose genannt und macht starke Blutungsstörungen. Diese endometriumähnlichen Zellen schwellen zyklisch an und können auch einbluten. Dadurch entstehen starke Schmerzen und Blutungsstörungen. Gleichzeitig sorgt die Erkrankung dazu, dass es zu Verwachsungen im Bauch kommt, was wiederum Schmerzen machen kann oder auch die Mobilität von den Organen untereinander einschränkt.
Wer kann Endometriose eigentlich bekommen? Jede Frau?
Vereinfacht gesagt kann man sagen, dass alle Frauen im gebärfähigen Alter Endometriose entwickeln können. Genauer würde man sagen, alle Frauen, die ihre Periode bekommen oder bekommen können. Das Ganze kann also auch mittlerweile sehr jung beginnen, schon bei Kindern mit 9 oder 10 Jahren und bis über die 50-jährige Patientin hinausgehen. Die typische Endometriose-Patientin ist so um die 30 und das Ganze kann auch familiär gehäuft vorkommen. Das heißt, wenn meine Mutter schon starke Schmerzen bei der Periode hatte, davon auszugehen, dass mein Risiko an Endometriose auch erkrankt zu sein, relativ hoch ist.
Frau Dr. Tümmers, ist das genetisch bedingt oder kann jeder das einfach bekommen durch Hormone oder wie kommt das überhaupt?
Da gibt es ganz unterschiedliche Begründungen, wobei die genaue Entwicklungsgeschichte von einer Endometriose noch nicht geklärt ist. Man geht schon davon aus, dass es genetische Häufungen gibt, weshalb es eben auch oft familiär gehäuft vorkommt. Aber es spielen sicherlich auch Umweltfaktoren eine Rolle. Wir bekommen mittlerweile tendenziell später die ersten Kinder als Frau, sodass wir mehr Zyklen in unserem Leben erleben, in denen wir nicht schwanger sind. Und jeder Zyklus erhöht das Risiko, auch an einer Endometriose zu erkranken. Man geht davon aus, dass zum Beispiel das Blut nicht nur vaginal abfließt, sondern auch durch die Eileiter zurück in den Bauchraum geht. Und da kann sich dann diese Zellen auch festsetzen und eine Endometriose begünstigen.
Warum kann Endometriose eine Schwangerschaft erschweren?
Man kann das in 3 Bereiche einteilen. Zum einen gibt es vermeintlich banale Gründe. Frauen mit Endometriose haben häufig Schmerzen während des Eisprungs oder auch beim Geschlechtsverkehr. Das heißt, der Prozess des Schwangerwerdens selbst ist dadurch schon alleine schwieriger geworden. Dazu kommt häufig ein Libidoverlust oder auch eine ausgeprägte Fatigue, also eine Schwäche und Müdigkeit, die sicherlich das Paarleben auch erschweren können. Darüber hinaus hatte ich gerade schon gesagt, dass die Endometriose Verwachsungen machen kann. Wenn das jetzt Eileiter und Eierstöcke betrifft, können die Eizellen nicht frei in den Bauchraum springen und die Befruchtung durch die Spermien wird dadurch deutlich erschwert. Neben den offensichtlichen Gründen gibt es aber auch noch biochemische Effekte. Endometriose bedingt eine chronische Entzündung. Dadurch ist die Beweglichkeit von den Eileitern eingeschränkt und es gibt Entzündungszellen im Bauchwasser, was zwischen den Organen liegt. Diese Entzündungszellen können Eizellen und Spermium schädigen und dazu eine Befruchtung geringer wahrscheinlich machen. Außerdem gibt es Störungen der Hormonrezeptoren, wodurch es Zyklusveränderungen geben kann. Auch die Gebärmutterschleimhaut selbst in der Gebärmutter ist gestört durch die Hormonverschiebung und es kann ein erschwertes Einnisten und Überleben von Embryonen zur Folge haben.
Und woran merken Frauen, dass etwas nicht stimmt, dass sie das vielleicht haben?
Ein klares Merkmal von einer Endometriose sind starke Schmerzen während der Periode. Diese sind eben nicht normal, so wie es uns früher häufig erzählt wurde. Besonders Schmerzen, die schon vor dem Einsetzen der Menstruation, vielleicht wenige Tage vorher oder auch beim Eisprung entstehen, können Hinweise auf eine Endometriose sein. Zusätzlich gibt es noch Charakteristika wie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, bei der Defekation oder beim Wasserlassen, was auch Warnhinweise für eine Endometriose sein können. Auch ein unerfüllter Kinderwunsch, der länger als ein Jahr andauert, kann ein Hinweis auf eine Endometriose sein, auch wenn vielleicht gar keine Schmerzen vorliegen.
Also da sollte man sich auf jeden Fall untersuchen lassen, wenn man einen Kinderwunsch hat und es einfach nicht zur Schwangerschaft kommt, richtig?
Ja, wer trotz regelmäßigen Geschlechtsverkehr um den Eisprung und bei einer Partnerabklärung, die unauffällig ist, nach einem Jahr nicht schwanger ist, der gehört untersucht und das am besten bei jemandem, der sich damit auskennt.
Welche Diagnostik ist heute Standard bei Ihnen? Also wie gehen Sie vor, um das herauszufinden?
Zum einen gehören beim Kinderwunsch ja immer mindestens zwei Leute mit dazu. Das heißt, das Spermiogramm selbst ist erstmal wichtig. Gibt es hier Auffälligkeiten, ist schneller zum Beispiel die Kinderwunschklinik mit im Spiel. Ansonsten wäre der nächste Schritt für die Patientin die niedergelassene gynäkologische Praxis, wo dann erstmal eine Basisdiagnostik vollzogen wird. Wenn eine Endometriose möglich ist, dann kommen die Patientinnen zum Beispiel zu uns ins spezialisierte Endometriosezentrum. Hier versuchen wir im Gespräch schon einmal herauszufinden, ob es bestimmte Merkmale gibt, die für eine Endometriose sprechen. Im Anschluss gibt es eine klinische Untersuchung. Das heißt, ich taste einmal, gucke nach, ob ich irgendwelche Endometrioseherde sehe oder ertasten kann, drücke bestimmte Punkte, die typischerweise schmerzhaft sind bei Endometriosepatientinnen. Bei der Untersuchung gibt es verschiedene Druckpunkte. Zum Beispiel sind die Haltebänder von der Gebärmutter relativ häufig betroffen und sollten im Normalfall bei Berührung vielleicht etwas drücken, aber nicht schmerzhaft sein. Man tastet auch nach der Beckenbodenmuskulatur, weil die häufig sehr verspannt ist durch die chronischen Schmerzen, die die Patientin selbst hat. Und dann gucke ich, können die Patientinnen sich überhaupt noch entspannen oder ist es ein dauerhaft angespannter Zustand, quasi als indirekten Hinweis auf eine Endometriose. Im Anschluss an die Tastuntersuchung führen wir dann einen genauen Endometriose-Ultraschall durch. Dabei untersuchen wir nicht die Organe selbst, auf die gucken wir natürlich auch, sondern vor allem die Räume zwischen den Organen, also zwischen Vagina und Darm beispielsweise, um zu sehen, ob sich dort tiefere Endometrioseknoten verstecken. Ganz selten kann auch ein MRT sinnvoll sein. Das machen wir bei uns im Zentrum allerdings nur, wenn wir große Operationen planen, wo wir beispielsweise mit ChirurgInnen zusammenarbeiten, um für alle das Ausmaß einer Endometriose deutlich zu machen.
Wie wird denn eine Endometriose behandelt? Operativ oder eher hormonell?
Das ist kein Entweder-Oder, sondern eher ergänzend gedacht. Grundsätzlich ist die Basistherapie eher die hormonelle Therapie. Und eine operative Therapie kommt erst dann ins Spiel, wenn die Hormone nicht ausreichen, also trotzdem weiter zu Schmerzen kommt oder nicht möglich sind. Zum Beispiel, weil sie gar nicht vertragen werden, die Patientinnen aus bestimmten Gründen keine Hormone einnehmen dürfen oder aber, wie bei uns Thema jetzt, ein Kinderwunsch vorliegt. Auch nach einer operativen Therapie empfehlen wir immer eine hormonelle Therapie, wenn nicht gerade ein Kinderwunsch da ist, damit die Endometriose nicht wiederkommt.
Also eine Endometriose ist nach einer Operation nicht heilbar.
Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, man kann nicht davon sprechen, dass sie sicher heilbar ist. Grundsätzlich kann man erwarten, dass in der Menopause keine Symptome mehr auftreten, wobei es auch da Ausnahmen gibt. Wenn ich zum Beispiel schon in dem Stadium von chronischen Schmerzen angekommen bin und mein Hirn es gar nicht anders kennt, als dass ich Schmerzen habe. Aber, und das gibt etwas Hoffnung, nicht bei allen Patientinnen kommt eine Endometriose nach einer Operation wieder. Das ist sicherlich auch von dem Alter der Patientin und dem Ausmaß der Endometriose abhängig.
Und verbessert denn eine Operation die Chancen auf eine Schwangerschaft?
Man kann keine pauschale Antwort darauf geben, weil Endometriose ein so breites Feld auch an Ausprägungen haben kann. Gerade oberflächliche Endometrioseherde können durch eine Verschorfung oder eine Entfernung die Chancen auf eine Schwangerschaft erhöhen. Man geht von ungefähr 1,7-fach erhöhten Chancen aus, schwanger zu werden. Aber auch tiefere Knoten erhöhen die Chance darauf, spontan schwanger zu werden. Zusätzlich gibt uns die Operation die Möglichkeit, Verwachsungen zu lösen und zum Beispiel die Eileiter in eine Beweglichkeit zu bringen, dass sie es schaffen, die befruchteten Eizellen wieder in die Gebärmutter zurückzutransportieren. Auch wenn Endometriosezysten über 3 Zentimetern vorliegen, erhöht eine Entfernung dieser Zysten die Chance, schwanger zu werden hinterher. Das gilt allerdings nur für den spontanen Schwangerschaftsversuch. Ansonsten muss man immer bedenken, dass bei Eierstockendometriose bei der Entfernung auch Eierstockgewebe zugrunde geht. Wir wissen, dass auch Endometriosezysten über 3 Zentimeter die Schwangerschaftsrate erniedrigen können. Das heißt, hier kann eine Entfernung von Vorteil sein. Während der Operation selber verletzen wir aber auch immer Eierstockgewebe. Das heißt, gerade bei Frauen mit geringerer Eizellreserve ist dort Vorsicht geboten, damit wir nicht die Eizellen, die noch übrig sind, während der Operation verletzen. Es gibt keine wirklich gute Datenlage dazu, aber man geht auch davon aus, dass bei einer tief infiltrierenden Endometriose die Erfolgschancen einer Kinderwunschbehandlung, also einer künstlichen Befruchtung, nach einer operativen Therapie erhöht.
Also wann genau empfehlen Sie eine Kinderwunschbehandlung?
Natürlich zum einen, wenn der Partner mit betroffen ist und wir ein auffälliges Spermiogramm haben, aber auch wenn wir in der Operation sehen, dass die Eileiter nicht durchgängig sind. Das heißt, ein spontanes Konzipieren der Schwangerschaft dadurch erschwert ist. Auch wenn eine Operation nicht gewünscht ist, ist eine Kinderwunschbehandlung eine Alternative. Das gilt insbesondere, wenn die Patientinnen eigentlich wenig Beschwerden haben oder eine so ausgedehnte Endometriose, dass die Operation sehr risikoreich ist. Dann kann man überlegen, erst eine Kinderwunschbehandlung zu machen und nur dann zu operieren, wenn die frustrant verläuft. Aber auch wenn ich operiert habe und danach tritt über ein halbes Jahr oder Jahr keine Schwangerschaft ein, ist sicherlich die Anbindung an das Kinderwunschzentrum sinnvoll.
Da sind Sie in Kontakt mit verschiedenen Kinderwunschzentren wahrscheinlich, ne?
Wir kooperieren bei uns als Zentrum mit einem Kinderwunschzentrum selbst. Das heißt, da sind wir in Rücksprache über bestimmte Patientinnen. Aber für viele Patientinnen ist auch die Vorstellung im Endometriosezentrum gleichzeitig mit der eigenen Suche nach einem Kinderwunschzentrum passiert, sodass wir da relativ flexibel sind, mit wem wir uns rücksprechen.
Kommen wir auf das Thema Lebensstil. Was kann man denn machen, damit diese Krankheit sozusagen positiv beeinflusst wird? Also dass es vielleicht gar nicht zu so einer ausgeprägten Form kommt. Gibt es da etwas?
Man kann die Entwicklung von einer Endometriose und auch die Schwere der Erkrankung deutlich beeinflussen. Endometriose ist, wie ich schon gesagt hatte, eine chronisch entzündliche Erkrankung. Das heißt, ich kann zum Beispiel durch eine entzündungshemmende Ernährung versuchen, dagegen zu wirken. Die Patientinnen sollten sich dann zuckerarm ernähren, möglichst viel Omega-3-Fettsäuren einnehmen und teilweise wird auch empfohlen, sich glutenfrei zu ernähren. Auch Alkohol und Nikotin sollten, wenn irgendwie möglich, vermieden werden. Wichtig ist aber, dass man als Endometriose-Patientin schon viele Einschränkungen im Alltag hat und man sicherlich abwägen muss, wie die Vor- und Nachteile von diesen Ernährungseinschränkungen sind. Bewegung hilft auch immer bei chronischen Schmerzen und sollte nicht komplett vermieden werden. Aber gerade Endometriose-Patientinnen sollten den Fokus auch auf die Entspannung legen. Durch die Schmerzen kommt es zu einer starken Anspannung, vor allem auch des Beckenbodens, die teilweise gar nicht mehr gelöst werden kann. Die Empfehlung geht also eher zu Entspannungs-Yoga, als dass man zum Beispiel Pilates macht, wo man einen dauerhaft angespannten Bauch hat und viel Spannung hat während der Übung.
Wie groß sind bei Ihnen die Erfolgschancen, dass es sich wesentlich bessert oder sogar ja, es zu einer Schwangerschaft kommen kann, nachdem Sie eine Behandlung durchgeführt haben?
Wir sehen schon bei den meisten Patientinnen eine deutliche Besserung nach der Operation, was die Schmerzen angeht. Und wir haben erfreulicherweise recht viele Patientinnen, die auch nach der Operation wieder zu uns kommen und dann schwanger sind. Ich muss gestehen, auch teilweise nach sehr ausgedehnten Operationen, wo wir selbst vielleicht gar nicht mehr so viel Mut hatten und die Patientinnen dann trotzdem ein Jahr später bei uns im Kreißsaal wieder erscheinen. Als Zentrum machen wir immer nach einem Jahr eine neue Abfrage und gucken, was hat sich verändert bei den Patientinnen und wer ist schwanger geworden. Und da gibt es schon viele erfreuliche Zahlen. Man muss aber auch sagen, dass gerade wenn die Schmerzen vorher schon chronisch sind und vielleicht gar nicht mehr zyklusabhängig oder aber die Patientin schon häufig operiert worden ist, man durch die rein operative Therapie manchmal nicht mehr die Erfolge erzielt, die man sich vorher erwünscht. Wenn das so ist, dann kommt eher die multimodale Therapie zur Kraft. Das heißt, man unterhält sich dann mit SchmerztherapeutInnen und guckt, wie man noch durch weitere Therapieschemata eine bessere Lebensqualität für die Patientinnen schaffen kann.
Wo steht derzeit eigentlich die Forschung?
Den Satz, das ist normal, haben sicherlich alle Endometriose-Patientinnen schon mal gehört. Und ich habe schon das Gefühl, dass es ein wenig besser wird in letzter Zeit. Insgesamt ist die Frauengesundheit in den letzten Jahrzehnten meines Erachtens eher stiefmütterlich behandelt worden. Ausnahme mag die Krebstherapie sein, aber alles, was darüber hinausgeht, wurde sicherlich viel als normal abgestempelt. Die meisten Pillenverordnungen oder auch Hormonspiralen als Basis der hormonellen Therapie müssen die Frauen immer noch selbst bezahlen. In den letzten Jahren hat das Thema aber schon an Bedeutung gewonnen. 2022 hat Frankreich als zweites Land der Welt nach Australien angekündigt, eine nationale Strategie gegen Endometriose entwickeln zu wollen. In Deutschland ist genau der gleiche Antrag 2023 gescheitert. Da gibt es also sicherlich noch Entwicklungspotenzial. Im gleichen Jahr ist in Deutschland eine Arbeitsgemeinschaft Endometriose im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe entstanden, die nun mehr Einsatz zeigt und sicherlich auch die Politik mit beeinflussen wird. Immer mehr spezialisierte Zentren für Endometriose entstehen in Deutschland und auch in Wien wird immer geforscht. Das ist Teil der Anforderung als Zentrum. Und im Oktober 2023 gab es die Zulassung für ein neues Medikament gegen Endometriose, was an einer anderen Stelle der Hormonachse einsetzt. Das heißt, es geht langsam besser, aber ich denke leider, es braucht noch ein bisschen Zeit, bis wir Endometriose komplett erforscht und andere Therapieansätze gefunden haben.
Im Bereich Forschung muss dringend was getan werden, ne? Auf der politischen Seite, denke ich.
Sicherlich. Und da fehlt auch die Unterstützung, auch die Manpower, die man dafür hat oder Womanpower, die man dafür braucht, weil Forschung einfach sehr aufwendig ist und nicht überall möglich. Das hängt aktuell viel an dem Einsatz einzelner Menschen und wird weniger global betrachtet und weniger unterstützt.
Welchen Rat würden Sie denn jetzt den Frauen geben, die zum Beispiel ja einen Kinderwunsch haben?
Ich denke, das Wichtigste, was Frauen mit Endometriose bei Kinderwunsch haben müssen, ist Geduld. Das heißt nicht, dass sie sehr lange warten sollen, bis sie den Kinderwunsch umsetzen, sondern eher, dass sie wissen müssen, dass es vielleicht länger braucht als bei anderen Frauen, um schwanger zu werden. Man sagt, dass bei gesunden Paaren pro Zyklus jede 5. bis 6. Frau schwanger wird. Bei einer Endometriose ist es eher so jede 10. bis 20. Das heißt nicht, dass es nicht klappt. Das heißt aber, dass es länger dauern sollte. Wichtig ist aber auch, wer nach einem Jahr nicht schwanger ist, sollte ein spezialisiertes Zentrum aussuchen. Und je älter ich bin, desto früher sollte ich mich auf den Weg machen. Bei uns ist es so, dass wir eine Zweitmeinungssprechstunde bei uns haben. Das heißt, wenn die Patientinnen bei ihren Frauenärztinnen gewesen sind, können sie sich dort eine Überweisung für unsere Klinik holen und wir gucken dann einfach nochmal drauf.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Timmers.
Sehr gerne, ich danke auch.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.